Struggle for Existence übernommen. Für Darwin war das eine der wesentlichen Anregungen dafür, die Rolle der natürlichen Auslese in der Evolution der Arten genauer zu untersuchen. Umgekehrt werden die Prinzipien der Evolutionstheorie, speziell das Struggle for Existence, die natürliche Auslese oder das Survival of the Fittest, immer wieder in Zusammenhang mit marktwirtschaftlichem Geschehen genannt. Und evolutionäre Modelle spielen in der theoretischen Ökonomie spätestens seit den 1980er Jahren eine immer wichtigere Rolle.
Der Malthus-Effekt, Darwin und die Ökonomie. Eine Sendung von Birgit Dahlheimer.
Darwin selbst hat mit seiner Evolutionstheorie auf gewisse Weise eine Idee aufgegriffen, die zu seiner Zeit schon in der Luft lag. Veränderlichkeit und Weiterentwicklung wurden bereits diskutiert. Keiner vor Charles Darwin hat allerdings so beharrlich Hinweise um Hinweise für diesen Prozess in der Natur gesammelt. Und keiner hat vor ihm versucht, die Gesetzmäßigkeiten dieses Prozesses zu beschreiben. Im Grunde geht es bei der Evolution immer um einen dreistufigen Prozess, beschreibt Stefan Turner.
Ein neues Ding entsteht zufällig auf irgendeine Art und Weise. Das neue Ding kann eine neue Art sein, durch eine Mutation entstanden in der biologischen Evolution, oder es kann ein neues Produkt sein, das erfunden worden ist, der iPod zum Beispiel oder sonst irgendetwas. Das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist, dieses Ding wird in eine Umgebung hineingeboren. Und in dieser Umgebung kann es sich jetzt behaupten, entweder überlebt das Ding oder es stirbt aus, durch die Wechselwirkung mit seiner Umgebung. Wenn das Ding überlebt, wird der dritte Punkt schlagend oder relevant. Wenn das Ding überlebt, gestaltet es oder definiert es die Randbedingungen mit für alle neuen Dinge, die in Zukunft neu dazukommen. Es baut die Randbedingungen für alle zukünftigen neuen Dinge um. Oder es gestaltet diese Randbedingungen mit.
Dieses Prinzip gilt für alle evolutiven Prozesse, in der Biologie oder Chemie beispielsweise, ebenso wie in der Ökonomie. Stefan Turner ist Physiker und Wirtschaftswissenschaftler, externer Professor am interdisziplinär arbeitenden Santa Fe Institute in New Mexico und leitet eine Arbeitsgruppe zur Erforschung komplexer Systeme an der Medizinischen Universität in Wien. Er und seine Kollegen interessieren sich für die Funktion komplexer Systeme. Das Problem besteht darin, dass es für die Beschreibung evolutionärer Prozesse bisher kein gutes mathematisches Modell gibt.
Also Ökonomie ist ein evolutionärer Prozess, in dem Sinn von diesen drei Stufen. Nur dass das neue Ding, das daherkommt, ein neues Produkt ist, die Umgebung, in die es hineingeboren wird, ist der Markt. Der Markt entscheidet, ob das Ding überlebt. Wenn kein Mensch das iPod kauft, das neu auf den Markt gekommen ist, dann stirbt das Ding aus. Die Firma geht bankrott, die das produziert hat. Die Erfinder erfinden was anderes. Aber das war's dann für das Ding. Oder wenn das Ding überlebt, ändert das die Randbedingungen für Millionen von Leuten, nicht? Die schleppen alle 300 CDs in ihrer Hosentasche mit. Also Ökonomie ist so ein evolutionärer Prozess. Was wissen wir, wenn man einen Wissenschaftler fragt, egal ob ein Naturwissenschaftler oder Wirtschaftswissenschaftler, was ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass so ein System kollabiert? Es läuft unter dem Namen systemisches Risiko. Dann wird man viel Kopf schütteln und viel lange reden vielleicht hören, aber ein richtiges Konzept dahinter gibt es nicht. Die klassische Ökonomie hat Konzepte entwickelt, natürlich, um mit Risiko umzugehen. Es gibt jede Menge Nobelpreise, die dafür vergeben worden sind. Und diese Konzepte funktionieren auch gut, allerdings nur dann, wenn Schönwetter ist. Es funktioniert genau dann, wenn man sie eigentlich nicht so wirklich braucht. Dann, wo man ein Konzept von Risiko am meisten braucht, sind stürmische Zeiten, sind Zeiten von Tumult, Aufruhr, von Krise, von Kollaps. Da funktioniert das Zeug nicht. Ja, da funktioniert die Equilibrium-Ökonomie oder die Finanzwissenschaft, die aus der Equilibriumstheorie abgeleitet ist, funktioniert absolut nicht. Wir sehen das zurzeit.
Gleichgewichtsannahmen spielen jedoch nach wie vor eine wichtige Rolle in der ökonomischen Theorie. Das hat seinen Grund unter anderem in der Entwicklung der Wirtschaftswissenschaften Ende des 19. Jahrhunderts, meint Gerhard Hanapi vom Institut für Wirtschaftsmathematik der Technischen Universität Wien.
Warum dann es dazu gekommen ist, dass man Gleichgewichtssysteme stärker betrachtet hat, hat viel damit zu tun, dass dieser Apparat der Naturwissenschaften ganz hohes Ansehen genossen hat. Gleichgewichtsannahme heißt, allgemeines Gleichgewicht heißt, dass alle wesentlichen Variablen sich über die Zeit hinweg nicht verändern. Wann macht sowas Sinn, empirisch gesehen? Immer dann, wenn manche Vorgänge sehr, sehr, sehr schnell vor sich gehen im Vergleich zu anderen. Dann kann ich ein System vereinfachen, indem ich annehme, dass die immer schon fertig sind, die schnellen Prozesse, wenn ich den langsamen Prozess betrachte. Das heißt, ich nehme für den schnellen Prozess ein Gleichgewicht an. Er hat sich in einen Zustand bewegt, wo sich die beschreibenden Variablen nicht mehr ändern. Diese beschreibenden Variablen können auch Wachstumsraten sein, also es ist weniger eng, als man im ersten Blick denkt.
Mit der Konzentration auf Gleichgewichtsannahmen haben Ökonomen allerdings Anleihen bei einer Naturwissenschaft genommen, die zu diesem Zeitpunkt bereits veraltet war. Pate für die ökonomische Theorie stand die Physik des 19. Jahrhunderts noch vor Boltzmann, sagt Gerhard Hanapi.
Also wir haben nicht einmal die statistische Mechanik adaptiert in der Ökonomie. Wir können jetzt darüber hinwegspringen, weil wir die evolutionäre Sicht haben.
Ein evolutionärer Ansatz in der Ökonomie ist Anfang des 20. Jahrhunderts durch den österreichischen Ökonomen Josef Schumpeter zum Thema geworden.
Der ursprünglich ja noch 1908 in seinem Grundrisse der Nationalökonomie diesem Ansatz der Gleichgewichtstheorie angehängt ist, aber dann 1911 so die Idee gehabt hat, es gibt neben diesem Gleichgewichtsansatz einen Ansatz, der Entwicklung beschreibt. Und da ist er wieder zurückgekommen zur evolutionären Sicht, hat sich aber immer gewehrt, sein Leben lang gewehrt, der Schumpeter dagegen als evolutionärer Ökonom bezeichnet zu werden. Es war aber ein ganz langsamer und langwieriger Prozess im Leben des Schumpeter. Am Anfang dieses Prozesses war so eine gewisse Abneigung gegen die evolutionäre Sicht der Dinge, also dass es Gesellschaft sich ändert und wie sie sich ändert, war ihm anfangs kein besonderes Anliegen. In der Theorie der Entwicklung hat er das dann aus konservativer Sicht durch diese Unterstreichung des Unternehmers, und er sieht da immer den Unternehmer des 19. Jahrhunderts Großbritanniens vor sich, durch die Unterstreichung des Unternehmers ist er darüber hinausgegangen, über die Gleichgewichtssicht. Und das war der Startschuss, wenn man so will, fürs 20. Jahrhundert evolutionäre Ökonomie.
Einen direkten Bezug auf Darwins Evolutionstheorie gab es in dieser Zeit in den Wirtschaftswissenschaften nicht. Dieser Bezug, so Gerhard Hanapi, kam erst viel später, Anfang der 1980er Jahre, wieder ins Spiel.
Mit Sidney Winters und Dick Nelsons Buch über Evolutionary Theory, die haben das Thema wieder populär gemacht. Und das ist kein Zufall, dass gerade die das populär gemacht haben. Man muss sehen, dass zu dem Zeitpunkt 1982 der Richard Nelson schon der Autor eines ganz zentralen mikroökonomischen Textbuchs war, und zwar eines Standardbuchs. Und der hat mit einer gewissen Autorität auf einmal gesagt, wir machen jetzt evolutionäre Theorie und nehmen da Elemente aus der Biologie und aus der alten evolutionären Ökonomie und verwenden sie kreativ in Simulationsmodellen. Große Rolle hat da der Einsatz von Simulationsmodellen von Computern gespielt, weil dadurch war das möglich. Viel eleganter und schneller möglich, als es mit dem üblichen analytischen Apparat der Mathematik üblich gewesen war. Das war 1982, muss man sich erinnern, sind die PCs eingeführt worden. Verwendung von Algorithmen als formale Beschreibungsmethode waren möglich, waren billig. Und diese beiden haben da so ein bahnbrechendes Buch drüber geschrieben. Man hat eine sehr grobe Analogie, also rückblickend muss man sagen, war das recht primitiv, ne, was die gemacht haben. Die haben einfach gesagt, statt den Eigenschaften von bestimmten Tieren verwenden wir sowas wie Routinen von Firmen. Die Firmen sind unsere Tiere und bestimmte Routinen sind ihre Gene unter Anführungszeichen. Und wir machen jetzt sowas wie das Überleben von Firmen durch Auswahl bestimmter Routinen. Und das können wir für verschiedene Märkte dann nachsimulieren, tatsächliche Entwicklungen. Kein großartiger Ansatz, ist auch oft kritisiert worden, aber er hat dazu geführt, dass man sich ein anderes Grundkonzept der ökonomischen Vorgänge vorzustellen begonnen hat, nämlich dasjenige der Weiterentwicklung, so im alten Sinne der Theorieentwicklung des Schumpeter. Und das war neu. Und von dort an gibt es ständig neue Ansätze. Ich glaube auch, dass es tatsächlich zu einer theoretischen Wende auch im Mainstream der Ökonomie kommt, hin zur Evolution.
Etwa zur gleichen Zeit haben Wissenschaftler wie John Maynard Smith die Spieltheorie als evolutionäre Spieltheorie in die Biologie eingeführt. Sie haben begonnen, biologische Vorgänge ebenfalls gestützt durch Computersimulationen und zunehmend ausgefeilte mathematische Modelle zu beschreiben. So versuchten und versuchen sie zu zeigen, unter welchen Bedingungen Individuen oder Arten erfolgreich sind.
Dieser empirische Bezug sowohl in der Biologie als auch dann in der Ökonomie hat es attraktiv gemacht, auch für Wirtschaftspolitiker letztlich, die ja von einem Gleichgewichtssystem, das es in der Wirklichkeit nicht gibt, von dessen Beschreibung haben sie wenig.
Berührungspunkte zwischen Ökonomie und Biologie oder Evolutionstheorie gab es schon viel früher, genauer schon bei Charles Darwin. Schon relativ bald kam der junge Naturforscher in Kontakt mit den Ideen eines berühmten, fast noch Zeitgenossen, Thomas Robert Malthus. 1798 beschrieb Malthus in seinem Essay On the Principle of Population den Daseinskampf zwischen den Individuen einer Bevölkerung, wenn sich diese schneller vermehren als die Ressourcen, die sie zum Überleben brauchen. Was er da beschrieb, wurde später unter dem Titel Malthus-Effekt bekannt. Wenn jedes Paar, wie zu Malthus' Zeit durchaus üblich, 4 Kinder hätte und jedes dieser 4 Kinder wieder 4 und so weiter, dann würde sich die Bevölkerung so schnell vermehren, dass ihr irgendwann Ressourcen wie Nahrungsmittel und Wasser ausgingen. Es sei denn, das Bevölkerungswachstum würde gebremst, durch Krankheiten, durch Kriege oder durch eine restriktive Familienpolitik. Ab 1806 war Thomas Robert Malthus Inhaber des ersten weltweiten Lehrstuhls für politische Ökonomie. Seine Theorie war Zündstoff für die sozialpolitischen Diskussionen, vor allem in England. Als Charles Darwin Ende der 1830er Jahre in London lebte, war er immer wieder Zeuge und Teilnehmer solcher Diskussionen. Schließlich gaben sie ihm auch einen wichtigen Impuls für seine eigene Theorie, wie er sich in seiner Autobiografie erinnert.
Im Oktober 1838, 15 Monate nachdem ich mit meiner Untersuchung begonnen hatte, las ich zufällig zum Vergnügen Malthus' Buch über Population. Und weil ich durch meine lange Beobachtung der Verhaltensweisen von Tieren und Pflanzen wohl darauf vorbereitet war, anzuerkennen, dass ein Kampf ums Dasein überall stattfindet, wurde mir sofort deutlich, dass unter solchen Bedingungen vorteilhafte Variationen eher erhalten bleiben und unvorteilhafte eher vernichtet werden. Das Ergebnis dieser Tendenz musste die Bildung neuer Arten sein. Jetzt hatte ich endlich eine Arbeitshypothese.
Darwin begann, die Rolle der natürlichen Auslese in der Evolution der Arten genauer zu untersuchen. Der von Thomas Malthus übernommene Begriff des Struggle for Existence, des Ringens ums Überleben oder etwas plakativer des Kampfes ums Dasein, wurde auf das Tier- und Pflanzenreich übertragen und zu einem zentralen Thema der Darwinschen Überlegungen.
Ein Ringen ums Überleben tritt unvermeidlich ein infolge des starken Verhältnisses, in welchem sich alle Organismen zu vermehren streben.
Übersetzt auf ökonomische Prozesse könnte das zum Beispiel Folgendes heißen.
Man kann Ökonomie natürlich so sehen, wie Schumpeter das vor 100 Jahren gesehen hat, nämlich als Abfolge von Wechselwirkungen zwischen Gütern und Dienstleistungen untereinander. Die Kombination von Gütern produziert neue Güter oder die Kombination von gewissen Gütern mit Dienstleistungen produziert neue Güter. Oder auch das Gegenteil ist der Fall, wenn ein neues Gut produziert wird, kann das sehr negative Auswirkungen auf ein existierendes Gut haben. Wenn man das Auto erfindet, hat es katastrophale Auswirkungen auf die Pferdekutschenindustrie. Ausgestorben, kollabiert, in der Krise versunken. Dafür ist was anderes, hat extrem geboomt die letzten 100 Jahre, die Autoindustrie.
Stefan Turner sucht nach einem Modell, um diese Wechselwirkungen mathematisch zu fassen. Ein Konzept, das erlaubt, klassische Begriffe der Evolutionstheorie wie Fitness, natürliche Auslese oder Nischen zu berechnen. Diese Begriffe genau zu definieren oder eben zu berechnen, ist eine der Schwierigkeiten ökonomischer Modelle, zeigt Gerhard Hanapi.
Die Krux ist der Fitnessbegriff selbst. Was heißt fit für eine größere soziale Entität? Das ist ja was ganz was anderes als für ein physisches Individuum. Ich muss da ja Maßzahlen einführen. Ich muss insbesondere vergleichen den Nutzen, den die eine Gesellschaftsschicht von etwas hat, mit dem Nutzen einer anderen Gruppe innerhalb der Gesellschaft. Oft ist es so, dass wenn für die einen der Nutzen raufgeht, geht für die anderen der Nutzen runter. Das heißt, ich habe ein sehr kompliziertes Konzept zu entwickeln, was jetzt Wohlfahrt wirklich heißt, was Fitness heißt. Um das komme ich auch nicht herum. Ich komme um eine Bewertung von Zuständen für bestimmte Gesellschaftsschichten nicht herum.
Für mathematische Modelle sind daher natürlich auch Angaben über die handelnden Akteure in wirtschaftlichen Systemen wichtig. Angaben über die Menschen und ihr Verhalten. Hier verfolgen Stefan Turner und seine Kollegen unter anderem eine aufs Erste überraschende Strategie. Sie beobachten ein Computerspiel im Internet. Ein Spiel, bei dem sich die Teilnehmer in einem virtuellen Weltraum befinden. Dort können sie Güter produzieren und verkaufen, sich mit ihren Raumschiffen auf Expeditionsreisen machen, Sterne erobern, Allianzen bilden, Freunde finden, Kriege führen. Und die Spuren all dieser Aktivitäten aller Spielteilnehmer finden sich im Computer. Eine wahre Datenfundgrube für Komplexitätsforscher, die darin ein riesig großes Verhaltensexperiment sehen.
Ein Student von mir hat das entwickelt mit einem Freund zur Hetz. Und er ist jetzt zu mir gekommen und wollte eine Dissertation machen. Und es liegt auf der Hand, dass man dieses Spiel einfach auswerten. Die Logfiles, jede Aktion ist mitgeschrieben zu jeder Sekunde. Jede Aktion von insgesamt 300.000 Leuten, die das spielen, sehen wir. Also wir sehen Präferenzrelationen. Was tun Leute lieber als was anderes? Das ist zum großen Teil das, was Ökonomie heute eigentlich ist. Ein Set von Präferenzrelationen. Die können wir einfach messen. Wir brauchen keine Hypothesen mehr machen, wir schauen einfach zu. Oder wir testen sozialwissenschaftliche Hypothesen, die man seit den 70er Jahren im großen Stil produziert, einmal so, einmal so. Also die widersprechen sich zum Teil. Wir testen es einfach, wir schauen uns das an. Wir haben ein Labor dafür.
Die Daten aus diesem Labor können als Parameter für menschliches Verhalten in ein mathematisches Modell einfließen. Alle Systeme, die evolutionsfähig sind, sind auch krisenanfällig, sagt Stefan Turner. Wie genau diese Krisen entstehen, wann der Kollaps eintritt und wie er vorhersagbar ist, dafür gibt es allerdings keine wirklich guten Theorien, wie unter anderem die derzeitige Wirtschaftslage fast täglich deutlich macht.
Man hat für Krise und Krisen und Kollaps keine Theorien. Warum ist das so? Weil es so selten stattfindet, nicht? Sehr selten sterben Gesellschaften aus. Sie sterben aus auf den Osterinseln und die Leute auf der Mesa Verde. Es passiert extrem selten. Und ich kann da nicht ein empirisches Wissen draus ziehen. Ich kann das nicht 500 Mal beobachten und sagen, okay, dann das nächste Mal wird es genauso ablaufen. Das weiß ich nicht. Geht nicht. Das, was man machen kann und was ein neuer Zweig ist, der immer mehr an Gehör findet, sind Versuche, diese Dinge zu simulieren. Agentenbasierte Systeme heißt das, wo man versucht, eine Laborsituation zu schaffen, wo ich einen Kollaps 10.000 Mal durchsimuliere und mir so dann genügend Fälle schaffe, die ich dann studieren kann. Und aus dem leite ich dann ab, wie sicher ist dieses Szenario im Vergleich zu einem anderen.
In einem aktuellen Projekt versucht der Komplexitätsforscher mit seinen Kollegen einen Ansatz für eine Krisentheorie zu entwickeln.
Wir schlagen vor, systemisches Risiko in ökonomischen Systemen oder in Finanzsystemen als Phasenübergangsphänomen zu sehen. Das heißt, dass ein und dasselbe System in zwei verschiedenen Zuständen vorkommt, so wie Wasser zum Beispiel in flüssiger oder in fester Form, in Form von Eis vorkommt. Im Fall von ökonomischen Systemen wäre die eine Phase, die flüssige Phase, wäre eine diverse, dynamische Situation. Und die andere Phase ist die kollabierte Phase, die ausgestorbene, die Phase, die nach der Krise eventuell übrig bleibt.
Bei den verschiedenen Zuständen von Wasser ist es noch relativ leicht zu sagen, wann die Phasenübergänge stattfinden oder stattfinden werden. Reines Wasser gefriert bei 0 Grad Celsius. Der Wetterbericht lässt Prognosen zu, wann es zu Phasenübergängen kommen wird. Wird es wärmer, wird das Wasser schmelzen, wird es kälter, wird das Wasser frieren. In komplexen Systemen wie dem Wirtschaftssystem sind Phasenübergänge wie von einem fluiden zu einem kollabierten System deutlich schwieriger zu modellieren. Noch gar nicht zu reden von einer Art Wetterbericht, mit dem man analog zum Wasserbeispiel sagen könnte, Achtung, die Temperatur sinkt, wir sind noch genau so viel Grad vom Systemkollaps entfernt.
Das ist das riesige Fernziel, ja? Und es wird wahnsinnig mühsam sein, solche Maße zu etablieren. Ich muss ja wieder das System kennenlernen und mein mathematisches Modell bestücken mit den Details. Aber warum fängt man nicht an mit dem? Das, was es in den Sozialwissenschaften nicht gibt, sind kollektive Anstrengungen von Wissenschaftlern. In der Physik gibt es zu relativ einfachen Fragen kollektive Anstrengungen, diese Fragen zu lösen. Zum Beispiel, wie schwer ist dieses oder jenes Elementarteilchen oder gibt es dieses Elementarteilchen? Ja? Seit den 50er Jahren zum Beispiel baut man an diesem CERN, zehntausende Leute über Dekaden, verfolgen da relativ simple Fragen mit Riesenerfolg. Wo sind 10.000 Ökonomen, die an einer Frage arbeiten? Oder die mal anfangen würden, eine Datenbank, die vergleichbar ist mit den Daten, die einem CERN anfallen, ist ja technisch möglich, Daten zu sammeln und zugänglich zu machen. Wo ist das CERN der Ökonomen?
Angesichts der vorhandenen Daten und Methoden, Daten zu erheben und zu verrechnen, ist Gerhard Hanappe überzeugt, dass langfristige wirtschaftliche Prognosen zumindest vorerst ausgedehnt haben.
Also diese Club of Rome-Idee, dass man so über 10, 20 Jahre oder länger noch vorhersagt, die ist definitiv tot für die evolutionären Ökonomen. Was wir machen, und wir machen Prognosen, die sind kurzfristiger, sie sind angepasst an Ort und Umgebung, sind viel weniger allgemein, also dieses Ideal, so wie die Physik, ewig gültige Gesetze herauszufinden, das ist im Schwinden. Wir sind froh, wenn wir 2, 3, 4 Jahre halbwegs sagen können, was alles passieren könnte mit allen Wenn und Abers. Mehr in die Zukunft zu schauen, weiter in die Zukunft schauen, das ist an sich unseriös in den Sozialwissenschaften. Also wenn man seriös sein will und die evolutionären Ökonomen wollen das, dann muss man sagen, wir können für eine bestimmte Umgebung mit sehr viel Arbeit eine Prognose zusammenbringen für eine kleine Anzahl von Jahren, die aber immer noch viele Optionen offen lässt.
Der evolutionäre Ansatz dieser Modelle liegt darin, so etwas wie ewig wirkende Gleichgewichtsannahmen sein zu lassen.
Das Besondere daran ist, dass man sowas reinbringt wie Drift in der Biologie, wo man sagt, wir kennen ein paar Ausgangsparameter, die uns helfen, die nächsten paar Jahre ein bisschen besser informiert abschätzen zu können. Aber wir gehen nicht davon aus, dass immer und langfristig dieser und jener Zusammenhang gelten muss und daher können wir langfristig vorhersagen. Das tun wir nicht. Sondern wir lassen dem Neuen durchaus eine Verwirrung, indem wir sagen, wir machen eine kürzere Prognose, dann kann schon was Neues entstehen. Dann gibt es vielleicht eine Institution, die die Weltbank ersetzt, aber wie sie genau ausschaut, können wir jetzt noch nicht sagen. Wir können nur sagen, was für Eigenschaften sie haben sollte, welche Kräfte wirken werden in der Gestaltung, aber viel mehr geht schon nicht. Und das machen die evolutionären Ökonomen auf allen Niveaus. Und das ist schon anders als in der alten Ökonomie. Die alte Ökonomie hängt immer noch Vorstellungen nach, die halt so nach und nach jetzt, und das ist das Gute an der Krise im Moment, nach und nach als obsolet sich herausstellen.
Der Malthus-Effekt, Darwin und die Ökonomie. Eine Sendung von Birgit Dahlheimer. Die Zitate stammten aus Charles Darwin, Mein Leben, die vollständige Autobiografie, übersetzt von Christa Krüger, erschienen im Insel-Taschenbuch-Verlag. Und Charles Darwin, das Lesebuch, herausgegeben von Julia Voss, erschienen im S. Fischer-Verlag. Gelesen hat Karl Markowitsch. Morgen entfallen die Dimensionen. Am Donnerstag hören Sie die Zusammenfassung des 13. Ernst-Mach-Forums zum Thema »Braucht der Mensch das Böse?«